Jetzt? Ja, so klingt's gut. Guten Abend, auch von mir. Schön, euch zu sehen. Ja, letzten Mittwoch war's. Da sind wir mit dem Mittwochsgottesdienst hier ins neue Jahr gestartet. Und da hat's schon gut angefangen, aber wir machen jetzt heute gleich mit Neuem weiter. Nicht nur mit einem neuen Gottesdienstformat, wie der Benni das eben auch kurz erklärt hat und vorgestellt hat, sondern eben auch mit dieser neuen Predigtreihe, jetzt zu den Büchern Richter und Ruth. Und zwar werden wir in den nächsten Wochen und Monaten mit der Bibel der ersten Christen, mit dem Alten Testament nämlich, zu tun haben. Und es wird mittwochs hier in nächster Zeit eben um die Bücher Richter und Ruth gehen. Warum gerade die beiden Bücher? Naja, das sind die einzigen beiden Bücher, die zusammen noch mit den ersten 12 Kapiteln vom ersten Buch Samuel, die diese Zeit zwischen der begonnenen Landnahme und dem großen Königtum in Israel dann schildern. Es gibt also gar nicht so viele, die sich mit der Zeit beschäftigen. Es sind die einzigen Bücher also, die es mit der Eroberung von Kanaan durch Israel nach dem Auszug aus Ägypten und der Wüstenwanderung beschäftigen. Richter und Ruth behandeln damit so eine Übergangszeit für Gottes Volk auf dem Weg von dem bloßen Besitz von einer Verheißung hin zu einem Leben, in dem diese Verheißung dann voll und ganz Wirklichkeit werden soll. Damit sind die beiden Bücher auf jeden Fall aktuell auch für uns als die Gemeinde sozusagen. Uns sind als Christen ja auch große Verheißungen gegeben und doch stecken wir auch ja in so einer Übergangszeit, in so einer Mischung aus schon jetzt und noch nicht. Ganz so wie Israel eben damals, das den Jordan zwar schon überschritten hatte, aber doch noch nicht zur Ruhe gekommen war in dem neuen Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Ja, und wenn wir das so hören, dann könnte man doch eigentlich meinen, dass diese Übergangszeit, diese sogenannte Richterzeit, uns eigentlich ganz besonders interessieren müsste. Aber trotzdem ist gerade das Buch Richter bestimmt keins von den Büchern, das die meisten von uns jetzt ganz regelmäßig lesen, wenn sie Bibel lesen. Das ist keins von den Büchern, in denen in so manchen Ausgaben von der Lutherbibel gefühlt jeder zweite Vers in Fettdruck gesetzt ist, weil der irgendwie so wichtig oder mutmachend für die Herausgeber geschienen hat. In der Richterzeit, da geht's nämlich ziemlich brutal zu. Wir werden während der Serie über viele schlimme Dinge lesen und hören. Da geht's um Verstümmelungen, um Meuchelmord, Menschenopfer, Vergewaltigung und. Und zwar nicht verübt durch jetzt irgendwie die bösen Kanaaniter, durch die Völker also, die Gott den Israeliten befohlen hatte, zu vertreiben aus dem Land, sondern eben, es geht ums Volk Israel, das es eigentlich besser machen sollte. Hier geht's um Gräueltaten, die Gottes Volk selbst verübt hat. Gerade das Buch Richter wirkt also dann nicht unbedingt so wie die Erbauungsliteratur aus der oberen Schublade. Und doch ist es ein Teil der Bibel, ein Teil vom Alten Testament, von dem Alten Testament, das Luther bezeichnet hat, als die Krippe, darin Christus liegt. Wir wollen also diese Übergangszeit, die Richterzeit, jetzt auch nicht überspringen oder aussparen, sondern versuchen, Christus drin zu finden und daraus eben auch für unser Leben als Christen zu lernen. Aber bevor wir jetzt ins Richterbuch reinspringen, das Buch Ruth, das kommt in unserer Serie auch dran, das gibt später sein Debüt, es ist einfach viel kürzer als das Richterbuch. Bevor wir aber jetzt damit starten, noch ein paar wenige Worte zur Einordnung von diesem ganzen Geschehen der Richterzeit in die größere Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und ja, wir können da wirklich nicht nur sprichwörtlich bei Adam und Eva anfangen, aber keine Sorge, ich fasse mich kurz. Gott hat also die ersten Menschen geschaffen, Adam und Eva, und hat sie in den Garten östlich von Eden gesetzt, wie es am Anfang vom ersten Buch Mose heißt. Da war also eine ungestörte Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch möglich. Wunderbar, das Paradies eben. Aber wie es weitergegangen ist, das wissen wir. Die Menschen sind in Sünde gefallen und werden Richtung Osten aus dem Garten geworfen. Wir lesen dann von Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt, und nachdem Gott dann Fluch über ihn ausgesprochen hat, flieht er noch weiter nach Osten. Später lesen wir dann von den Menschen, die noch weiter nach Osten ziehen, um ihren Turm zu Babel zu bauen. die ganze Urgeschichte über geht es also immer in die gleiche Richtung, immer weiter weg von Gott. Aber dann kommt so ein großer Wendepunkt. Gott legt sozusagen für uns Menschen an einem Punkt in der Geschichte den Rückwärtsgang ein. Noch weiter östlich von Babel, nämlich in Ur in Chaldea, ruft er einen einzelnen Mann zurück, nämlich Abraham. Und er verheißt ihm, er verspricht ihm ein Land im Westen von Ur. Es geht zurück. Und nachdem Abraham dann in dieses Land gekommen ist, ist er Zeit seines Lebens da aber nur Gast. Er muss es dann sogar wieder verlassen, geht nach Ägypten. Aber es kommt der Tag, wo Mose nach dem Auszug aus Ägypten, dem Durchzug durchs Schilfmeer, das Volk Israel wieder an die Schwelle von diesem Land zieht. Und zwar diesmal nicht nur, um da dann wieder als Gast zu leben, sondern um dort eine neue Heimat zu schaffen. Um zu leben in einem Land, das von Milch und Honig überfließt, wie es in der Bibel heißt. Ein Land also, das uns so an diese sorglosen Tage im Paradies erinnert, von Adam und Eva, wo man von allem genug hat. Und unter Josua ist es dann soweit. Israel überschreitet tatsächlich den Jordan und zieht in dieses lang versprochene Land ein. Damit überschreitet Israel also auch scheinbar die Schwelle zur Verwirklichung von diesem lang gegebenen Versprechen. Kurz vor seinem Tod ist es dann Josua, der das hier feststellen kann. In Kapitel 23, Vers 14, da lesen wir im Buch Josua: Und siehe, ich gehe heute den Weg aller Welt. So sollt ihr erkennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles für euch eingetroffen und nicht ein Wort davon ist da ausgeblieben. So, das war in Kurzform die Geschichte von der her, wie hier in unserer Richterzeit ankommen. Und man darf da doch hoffen, dass wir hier jetzt quasi in einer nahezu paradiesischen Zeit landen, oder? Aber nein, da kommen wir leider nicht an, sondern wir landen eben genau hier im Buch Richter mit allen Problemen, mit allen Höhen und vor allem Tiefen. Denn da gab es noch ein Problem. Dieses versprochene Land, das war nämlich nicht unbewohnt. Da lebten die verschiedensten Völker drin. Und die hatten nicht vor, das Feld einfach zu räumen. Steigen wir also heute noch ein mit den ersten beiden Versen von dem Buch Richter. Ich lese. Und es geschah nach dem Tod Josuas. Da fragten die Söhne Israels den Herrn und sprachen: Wer von uns soll zuerst hinaufziehen, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen? Und der Herr sprach: Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Ja, so beginnt's also, das Richterbuch. Gleich im ersten Vers lesen wir davon, dass Josua gestorben war. Josua, der Nachfolger von Mose und der große Anführer von Israel, der war jetzt nicht mehr am Leben. Der Mann, der Israel in diese Ruhe führen sollte, und zu dem Gott selbst in Josua 1, Vers 5 die Worte hier gesprochen hat. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Niemand soll vor dir bestehen. Ich will mit dir sein und dich nicht verlassen. Das war Gottes Zusage an Josua, der jetzt aber gestorben war. Josuas Verlust, der war also ein schwerer Schlag für das Projekt Landnahme und für Gottes Volk Israel. Josua war der Mann, den die einzelnen Stämme von Israel als Anführer anerkannt hatten. Was tun, wenn der Anführer dann auf einmal nicht mehr da ist, die Aufgabe, für die er zuständig war, aber noch nicht erledigt ist? Und die Aufgabe, die war ja noch nicht erledigt. Israel sollte nach Gottes Befehl ja das Land einnehmen und dessen frühere Bewohner eben restlos vertreiben oder, wenn sie nicht rechtzeitig geflohen sind, sollte es die sogar vernichten. Und jetzt konnten die Israeliten zwar unter Josua viele militärische Erfolge feiern und das Land unter sich aufteilen, aber es war ihm doch noch was zu tun. Der Auftrag und die Verheißung Gottes, die war noch nicht verwirklicht. Wir lesen im ersten Teil von Josua 23 in dem Vers 4 das hier. Seht, spricht Josua hier, seht, ich habe euch diese übrig gebliebenen Völker durch das Los zugeteilt. Jedem Stamm sein Erbteil. Es gab also noch übrig gebliebene Völker. Der Job war nicht erledigt, aber der Anführer war tot und es gab keinen Nachfolger. Der Staffelstab, den Mose sozusagen an Josua weitergegeben hatte, der wurde jetzt nicht mehr an die nächste Generation weitergereicht. Und da kann man sich gut vorstellen, dass das eine vorsichtig formuliert kritische Lage für die Israeliten war. Seit dem Auszug aus Ägypten waren die es ja nicht mehr gewohnt gewesen, ohne einen starken Anführer auszukommen, der gesagt hat, wo es denn lang geht. Und eben jetzt war da niemand. Kein Anführer, aber eben durchaus noch feindliche Völker, die das Feld eben nicht einfach räumen wollten. Es gab noch was zu tun, aber niemanden mehr, der alles zusammenhielt und sagen konnte, was jetzt als nächstes gemacht wird. Wenn wir da jetzt irgendwie an die Politik zum Beispiel denken, dann fallen uns da bestimmt viele Beispiele ein, inwiefern so eine Situation zu Schwierigkeiten führen kann. Aber auch auf einer kleineren Ebene kann das Wegfallen von einer Führungspersönlichkeit natürlich zu Problemen führen. Für die von uns, die zum Beispiel ganz normal in Lohn und Brot stellen, da ist es vielleicht vorstellbar, was manchmal passiert, wenn der Vorgesetzte auf einmal weg ist und es keinen Nachfolger gibt. Oder auch, wenn ihr hier zu unserer Gemeinde gehört, dann habt ihr es vielleicht auch erlebt, dass es passieren kann, dass ein Pastor auf einmal weggeht und in ein anderes Land zieht. Und klar hinken die Vergleiche ein bisschen. Kein Pastor und auch kein Vorgesetzter hat jetzt so eine Funktion, wie sie Mose oder Josua hatten. Aber die Situation kann man trotzdem ein Stück weit vielleicht vergleichen. Man steht dann auf einmal da und fühlt sich vielleicht ein bisschen verloren. Man hat zwar irgendwie noch dasselbe Ziel vor Augen, aber man spürt dann doch, dass man da steht auf einmal mit mehr Verantwortung und weniger Plan, als man das gewohnt war und als es einem vielleicht lieb ist. Was also tun in so Zeiten von Umbrüchen? Die Israeliten, die machen uns hier in den ersten beiden Versen den besten Vorschlag überhaupt. In Vers 1 haben wir das gelesen. Und es geschah nach dem Tod Josuas, da fragten die Söhne Israels den Herrn und sprachen, wer von uns soll zuerst hinaufgehen und gegen die Kanaaniter kämpfen? Wir sehen hier, trotz Josuas Tod sind die Israeliten im Auftrag Gottes treu geblieben. Die wollten das Land nach wie vor in Besitz nehmen. Sie haben vertraut auf Gottes Zusage. Die Israeliten, die hatten also nicht vergessen, dass diese Verheißung des Landes nicht an Josua hing, sondern an Gott. Und dass sie nicht für Josua gekämpft haben, sondern eben für Yahweh. So sollen wir auch als Christen ticken. Was wir tun, das sollen wir für den Herrn tun und nicht für Menschen, heißt es in der Schrift. Als Josua dann weg war und die Israeliten nicht wussten, wie es weitergeht, da haben sie also nicht das ausgerufene Ziel in Frage gestellt, sondern die haben nachgefragt, wie sie das Ziel denn jetzt bitte erreichen sollen. Und zwar haben sie bei dem nachgefragt, der das Ziel auch gesteckt hat. Bei dem einen nämlich, der niemals weggeht, sondern mit dem man absolut verlässlich und für alle Zeiten planen kann. Die Israeliten, die fragen hier also Gott. Und Gott zeigt sich dann auch treu und gibt eben die Antwort. Und der Herr sprach, Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Für uns als Christen, da ist Jakobus so nett und übersetzt dieses Prinzip nochmal, wie wir das als Christen anwenden können. Den Vers kennen bestimmt viele von euch, Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn die Situation also kritisch ist, wenn wir nicht wissen, wie wir Gottes Zusagen jemals verwirklicht sehen können oder wie wir einem Auftrag von Gott gerecht werden können, dann können wir uns immer im Vertrauen an Gott wenden mit der Bitte um Weisheit und ja, auch um Weisung. Und wir sehen hier in unserem Text, Gott antwortet. Und das ist doch eine wunderbare Zusage, die uns eigentlich doch einen kühlen Kopf bewahren lassen sollte, auch wenn sich dann mal Herausforderungen einstellen. Sei das nun in der Gemeinde, im Job, in der Familie, in der Schule, im Privatleben oder wo auch immer. Herausforderungen eben, die sich sozusagen zwischen uns und Gottes Wort schieben, wie sich die Kanaaniter hier zwischen Gottes Volk und die versprochene Ruhe gesetzt haben. Wenn uns also ein Auftrag oder eine Verheißung gegeben ist und Hindernisse stellen sich ein, dann lasst uns Gott fragen, was zu tun ist. Und uns als Christen ist ja Gott sei Dank kein Auftrag gegeben wie hier den Israeliten damals. Als Christen, da kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut. Aber wir haben zu kämpfen, und zwar gegen die Sünde in uns und zu ringen damit, wie wir Gottes Willen tun können, wenn es uns auch manchmal schwerfällt. Herr, wie kann ich dieser Versuchung widerstehen? Wie kann ich meinen Nächsten lieben, der vielleicht nicht unbedingt lieb zu mir ist? Oder wie kann ich zu dir kommen, Gott, wo ich mich doch gerade fern von dir fühle? Wie komme ich zu der mir verheißenen Ruhe? In all diesen Fällen und in vielen Fällen mehr können wir Gott mit Zuversicht um Weisheit bitten. Nach dem Tod von Josua machen die Israeliten also einen guten Anfang. Sie fragen nämlich Gott. Okay. Für heute war es mir erstmal wichtig, euch eine kleine Einordnung zu geben zu diesen Büchern Richter und Rut und schon mal diesen Punkt hier zu machen. In Zeiten von Umbrüchen oder Ungewissheiten, da gibt es doch einen, auf den wir uns immer verlassen können und an den wir uns immer im Vertrauen wenden können. Wie die Israeliten sind wir mit kostbaren Verheißungen ausgestattet. Und tatsächlich sind wir schon drin in unserem Heimatland, im Reich von Jesus Christus nämlich. Und doch ist bis zur vollen Verwirklichung der uns gegebenen Verheißung noch ein Weg zu gehen. Lasst uns also einen festen Blick auf das Ziel behalten. Und da, wo wir mal nicht weiter wissen, Gott um Rat fragen. Und wenn er ihn dann gibt, dann lasst uns im Vertrauen darauf vorwärts gehen. Der Mose, der hat selbst ein bekanntes Lied geschrieben und da will ich jetzt mit einem Vers draus schließen. Im 5. Buch Mose in Kapitel 32, Vers 4, da schreibt er das hier über Gott. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht, ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Lass uns diesen Gott jetzt gemeinsam loben.